Ich habe das Gefühl, ich sitze auf einem Pulverfass, das überall Brandherde auf der ganzen Welt. Das gab es noch nie in diesem Ausmaß.
Unvergessen Ihre Begegnung mit dem russischen Staatschef. Wie haben Sie Putin damals wahrgenommen?
Das Gespräch war sehr strukturiert. Herr Putin war sehr interessiert. Ich habe ihn zurückhaltend, fast etwas scheu empfunden. Wir alle, nicht nur ich, sondern meine ganze Delegation, war positiv überrascht von der Persönlichkeit von Herrn Putin. Das Irritierendste an Donald Trump ist wahrscheinlich, dass er Politik macht, aber gar kein Politiker ist. Ich hatte wirklich das Gefühl, er will das Beste für Amerika. Also ich glaube nicht, dass Trump mit seiner Administration das Land schlechter führen würde als jetzt, im Gegenteil.
Wie war es eigentlich, Bundesrat zu sein?
Es war für mich eine sehr spannende Zeit. Man hat immer das Gefühl, es sei ein riesiger Stress. Habe ich eigentlich nie gehabt.
Grüezi miteinander. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Weltwoche Daily Spezial. Mein Name ist Roman Zeller und ich habe heute einen hochgradig prominenten Gast bei mir in der Sendung. Und zwar ist dies, für alle, die ihn nicht kennen, ist das der ehemalige Schweizer Bundespräsident Ueli Maurer. Er war lange Jahre im Bundesrat, von 2009 bis 2022, also ehemaliges Mitglied der Schweizer Regierung, Zeitzeuge. Er hat wahnsinnig interessante Personen getroffen. Auf das werden wir dann vielleicht noch zu sprechen kommen. Herr Maurer, wir leben in verrückten Zeiten. Dieses Sommerinterview soll ein bisschen eine Weltschau sein über die Schweiz, über die aktuellen politischen Geschehen, Krieg in der Ukraine, Krieg in Nahost. Wie erleben Sie die jetzige Zeit? Was geht Ihnen da durch den Kopf, wenn Sie so ein bisschen die Weltlage betrachten?
Ja, ich habe eigentlich das Gefühl, ich sitze auf einem Pulverfass, wir alle sitzen auf dem Pulverfass und das kann plötzlich explodieren und irgendwo helfen alle noch mit. Mir kommt immer Biedermann und die Brandstifterin Sinn, da wird ja auch die Zündschnur ausgemessen und Zündhölzchen werden gegeben und wir sind in dieser Rolle der Brandstifter ein bisschen. Das macht mir Sorge und niemand ist offensichtlich in der Lage, das etwas einzudämmen.
Haben wir eine solche Zeit wie jetzt, Krieg in Europa, Krieg unmittelbar vor der Haustür Europa in Nahost, eine NATO, die quasi schon in Asien interveniert, sich ausbreitet, gegen China vorrückt. Haben Sie eine solche Zeit schon mal erlebt?
Nein, ich nicht. Also die letzten 70 Jahre hatten wir nie eine solche Situation, derart kontrovers überall, Brandherde auf der ganzen Welt. Das ist eine neue Situation für mich und für alle wahrscheinlich. Das gab es noch nie in diesem Ausmaß.
Was besorgt Sie am meisten?
Die Führungskräfte, die offensichtlich die Rolle nicht mehr wahrnehmen, die vom Hand in den Mund leben, keine Diskussion, keine Strategie für 2, 3, 4, 5 Jahre, sondern man handelt getrieben täglich irgendetwas Neues. Und das ist das, was Sorge macht. Wer nicht mehr überlegt, wer keine langfristigen Strategien hat, wer keine langfristigen Ziele auch hat, wer alle Werte aufgibt, der ist in Gefahr, dass er eben Fehler macht. Und diese Gefahr nimmt fast täglich zu, meiner Meinung nach.
Gibt es eine Führungsperson weltweit, egal aus welchem Land, egal in welcher Position, gibt es eine Führungsperson, die Sie als fähig, die Sie als gut beurteilen aktuell?
Also aufgrund der persönlichen Kontakte, die ich hatte, wird es Sie vielleicht überraschen, aber ich habe den chinesischen Präsidenten Xi als jemanden kennengelernt, der sehr, sehr weit denkt. Die Chinesen machen ja das ohnehin. Sie denken in Jahrzehnten. Und ich glaube, er ist einer der Personen oder Persönlichkeiten, die vielleicht den Überblick haben. Aber er ist natürlich geächtet, wird auf die Seite aussortiert und damit ist für ihn fast unmöglich. Aber Amerika ist in einer absoluten Krise. Europa hat keine Leaderfigur überhaupt nicht mehr und vielleicht liegt auch in die politische Zukunft oder die Führungsleaderfiguren eher in Asien, gleich wie das bei der Wirtschaft sich ja auch abzeichnet.
Was hat Sie, Sie haben gesagt, Sie haben Xi Jinping haben Sie persönlich getroffen. Was hat Sie besonders überzeugt, was hat Sie beeindruckt, was hat Sie vielleicht auch fasziniert an diesem chinesischen Staatschef?
Ja, Man darf einmal vorab China nicht mit der Schweiz vergleichen, aber was China wirtschaftlich geleistet hat in den letzten Jahrzehnten, hunderte Millionen Leute aus der Armut herausgeholt, Zuversicht geschaffen, Vertrauen geschaffen und mit einer langfristigen Strategie, das ist auch etwas Einmaliges. Aber natürlich hat ein solches System auch Gefahren, aber die Klarheit der chinesischen Führung, auch mit anderen Leuten, die ich in China kennengelernt habe, hat mich schon beeindruckt. Ich erinnere mich, ich hatte einmal den Verteidigungsminister, habe ich gesagt, im Herbst machen wir das, im Frühjahr das. Dann hat er mich angelacht und hat gesagt, und in 10 Jahren machen wir das und in 20 Jahren machen wir das. Also er hat den Unterschied eigentlich aufgezeigt. Und ich glaube, das ist das chinesische Denken, hat mir sehr imponiert. Um nicht zu sagen, nicht alles, was sie natürlich machen, ist auch gut, aber sie denken längerfristig als wir, ganz offensichtlich.
Jetzt wird China ja als diese große Imperialmacht quasi schon hochstilisiert von unseren Medien. Neue Seidenstraße als unglaublich bedrohliches Projekt dargestellt. Wie würden Sie da vielleicht so ein bisschen diesen Wind aus den Segeln nehmen? Warum ist China nicht so gefährlich, wie zu dem es vielleicht gemacht wird?
Ich glaube, man muss vorab sagen, jedes Land hat seine Interessen und sucht nach Macht und diese Macht will es nachher auch verteidigen. China ist immer noch eigentlich eine Art Zweitweltland, auch wenn sie wirtschaftlich an der Spitze bereits stehen. Aber sie haben noch hunderte von Millionen Leuten, die noch nicht an diesem Reichtum teilhaben. Also sie werden sich weiterentwickeln. Und ich glaube eigentlich nicht, dass China militärische Macht anstrebt. Politisch werden sie sicher Einfluss nehmen, das ist völlig klar. Wirtschaftlich haben sie diesen Einfluss schon. Aber China betrachte ich, so wie ich das kennengelernt habe, nicht als eine Macht, die jetzt plötzlich auf das Schlachtfeld zieht.
Würden Sie vielleicht auch sagen, China könnte eine Friedensmacht sein, eine Vermittlerrolle einnehmen in diesen Brandherden, die Sie da vorhin auch skizziert haben, beschrieben haben, eine Art Vermittlerrolle, Brückenbauer?
Ich könnte mir das schon vorstellen. Ich glaube aber im Moment sind wir im Westen noch nicht in der Lage, die chinesische Mentalität, das chinesische Wesen zu verstehen. Das ist, man kann es einfach nicht vergleichen. Das Reich der Mitte, so verstehen Sie sich ja, hat eine andere Geschichte, hat andere Leute, hat andere Ausbildung, man lebt anders. Und das zu verstehen und zu akzeptieren, auch bei uns im Westen, ist ganz offensichtlich schwierig. Ich habe immer das Gefühl, wenn Xi Jinping etwas sagt, dann versucht man immer etwas zu interpretieren. Man traut ihm nicht über den Weg. Und mit diesem Misstrauen, mit dem man China begegnet, auch Russland und anderen, kommt man natürlich nicht weiter.
Großes Thema bei uns in den Medien, aber auch auf der ganzen Welt, ist dieser Krieg in der Ukraine, um die Ukraine, zwischen Russland und der Ukraine. Sie waren damals im Bundesrat, noch das war Ihr letztes Jahr, als dieser Einmarsch der Russen stattgefunden hat, 2022. Wie haben Sie diese Zeit, das war ja eine surreale Zeit, wie haben Sie das wahrgenommen? Was ist Ihnen da durch den Kopf? Plötzlich Krieg in Europa. Was hat Sie da umgetrieben?
Ich habe wahrscheinlich das Gleiche gedacht wie die meisten anderen auch. Das ist eine Geschichte von einigen Wochen oder einigen Monaten, dann ist das bereinigt. Das hat sich jetzt leider nicht bestätigt. Es hat natürlich nicht mit dem Einmarsch der Russen begonnen, sondern diese ganzen Regionen wurden ja schon vorher bekämpft. Es gab Tote, man hat Kriege geführt. Und das war dann sozusagen ein weiterer Schritt, der jetzt nicht eingedämmt werden konnte. Aber ich habe damals die Situation nicht so für bedrohlich gehalten, vor allem nicht für so langfristig. Und jetzt ist natürlich daraus ein Konflikt entstanden, der sehr viel mehr einbezieht als nur gerade Ukraine und Russland.
Auch die Schweiz hat sich sofort eigentlich mit einbezogen gefühlt, quasi hat die Sanktionen der EU übernommen. Sie waren damals im Bundesrat. Wie kann man sich diese Zeit damals im Bundesrat vorstellen? Wie kam dieser Entscheid zustande? War das ein Streitgespräch, große Diskussionen? Oder kamen da schon eigentlich fast alle ein bisschen mit vorgefestigten Positionen in diese Diskussion? Wie war das damals?
Der Druck hat natürlich relativ rasch zugenommen. Die Schweiz mitten in Europa muss solidarisch sein mit der EU. Und unter diesem Eindruck, der ja immer wieder entsteht bei uns, wir müssen uns ducken, wir müssen uns anpassen, wir müssen solidarisch sein, sind diese Entscheide gefällt worden. Und meiner Meinung nach hat man auch den Fehler gemacht, dass man nur gerade die Situation Europa betrachtet hat in Bezug auf die Neutralität. Und die Neutralität ist ein internationales Instrument für die Schweiz. Und man sieht jetzt auch, wo wir überall Scherben hinterlassen, weil es kommt nicht darauf an, was wir sagen von der Neutralität, sondern wie sie von Partnerländern verstanden wird. Und wir müssen einfach feststellen, außerhalb von Europa hat niemand Verständnis für das, was die Schweiz in Bezug auf die Neutralität oder eben Nicht-Neutralität jetzt macht. Und daher ist der Flurschaden auch sehr viel größer, meiner Meinung nach, als wir das jetzt sagen. Wir befriedigen vielleicht gerade ein bisschen, nur ein bisschen, unsere Nachbarn, aber wir verwirren den Rest der Welt. Das versteht man eigentlich nicht mehr.
Gab es da auch in dieser Zeit, bei diesen Diskussionen, gab es da auch etwas, das Sie rückblickend überzeugt hat, diese Sanktionen mitzutragen, wo man gesagt hat, vielleicht ja dieses Argument, das hat was, das ist vielleicht sogar gut?
Nein, es war ein Paradigmawechsel für die Schweiz. Wir haben in der Vergangenheit immer verhindert, dass Sanktionen über die Schweiz umgehen werden können. Wir sind diesen Schritt weitergegangen und das ist auch das, was das Ausland wahrnimmt von uns. Wir haben die Neutralität aufgegeben und das war meiner Meinung nach, ist das ein großer Fehler und wir werden Jahre haben, wenn es überhaupt gelingt, diese Scharten wieder auszuwetzen, wieder Verständnis zu erringen und wieder Vertrauen zu haben bei Partnern, die wir jetzt vor den Kopf gestoßen haben.
Wie könnte man vielleicht diesen Entscheid korrigieren? Was wäre jetzt angezeigt?
Ich denke, der Bundesrat kann ja auch nicht das Gesicht verlieren, das Parlament, und plötzlich einen Wechsel vorschlagen. Ich denke, dass die Neutralitätsinitiative, die ja dann zur Abstimmung kommt, der erste Schritt ist. Und aufgrund dieser Neutralitätsinitiative, sofern sie angenommen wird, was ich hoffe und auch den Leuten empfehle, dann einmal Ja zu stimmen, das müsste dann der Wechsel sein, dass man alle diese außenpolitischen Positionen und Papiere überarbeitet und den Weg zurückfindet zur Neutralität. Neutralität ist immer unangenehm, man wird immer kritisiert. Aber die Neutralität ist nicht nur die Lösung für die Schweiz, sie ist vor allem die Lösung für die Welt.
Neutral sein heißt eigentlich mit allen reden, mit jedem das Gespräch suchen, egal wie böse jemand zu sein scheint. Sie haben das eigentlich vorgelebt als Bundesrat. Sie haben mit jedem Staatschef auf Augenhöhe diskutiert, so auch mit Wladimir Putin, unvergessen Ihre Begegnung mit dem russischen Staatschef. Wie haben Sie diese Begegnung vielleicht in Erinnerung? Wie haben Sie Putin damals wahrgenommen? Was ist das für ein Typ? Wie beurteilen Sie rückblickend Putin?
Also bei den Gesprächen, ich habe dreimal, einmal länger und zweimal kurz mit ihm gesprochen. Das Gespräch war sehr strukturiert. Herr Putin war sehr interessiert. Er wusste auch sehr viel. Ich habe ihn als zurückhaltend, fast etwas scheu empfunden. Also gar nicht irgendwo aufgetrumpft, sondern eher sehr ruhig, aber interessiert. Wir alle, nicht nur ich, sondern meine ganze Delegation, war positiv überrascht von der Persönlichkeit von Herrn Putin, auch vom Gesprächsklima, das wir hatten. Wir hatten ein wunderbares Essen, da haben wir miteinander diskutiert, nicht nur politisch. Herr Putin kennt auch die Schweiz recht gut, habe ich damals festgestellt. Ein sehr angenehmer Gesprächspartner, interessiert. Ich kann nicht einordnen, was jetzt passiert ist, aber alle, die dabei waren, waren positiv überrascht, wirklich.
Was wäre vielleicht Ihr Ratschlag, wie muss man Putin begegnen, wie muss man mit ihm das Gespräch führen oder suchen, damit das überhaupt möglich ist?
Also vorab muss man auch hier wieder sagen, Putin ist nicht nur ein Menschenfreund, sondern er hat Interessen, die ich nicht im Detail überblicke. Aber das ist auch legal. Ein Staatschef muss Interessen seines Landes haben, die vielleicht auch weitergehen. Und ich glaube, er müsste einfach ernst genommen werden. Und ernst nehmen, glaube ich, muss man eben auch die Sorgen Russland um die Sicherheit. Das ist nicht nur gespielt, aber ich habe das auch damals als Verteidigungsminister erfahren, in Gesprächen mit der russischen Armee, mit den Generälen. Man hat Respekt und auch Sorge um die Sicherheit wegen der EU, wegen der NATO. Und diese Sorgen hat man nicht genügend ernst genommen. Und das ist mehr als etwas, das nur gesagt wird, sondern wird auch so empfunden. Wir hatten ja auch immer Leute, Schweizer Offiziere in der russischen Generalstabsausbildung. Und wenn man auch mit diesen gesprochen hat, hat man schon gespürt, Russland lebt in Sorge etwas um seine Sicherheit. Und mit dieser Osterweiterung, auch was jetzt diskutiert wird mit der NATO, weckt man natürlich noch mehr Aggressivität vermutlich in Russland.
Sie waren ja auch Verteidigungsminister. Bevor Sie ins Finanzdepartement gekommen sind, haben Sie das VBS geführt. Es gibt jetzt aktuell extrem kritische Stimmen bezüglich diesem VBS, bezüglich dem Kurs der NATO. Es heisst da vom großen Flirt mit der NATO. Ist das völlig aus der Luft gegriffen aus Ihrer Sicht? Stimmt das bis zu einem gewissen Grad? Wie beurteilen Sie so diesen Kurs, diesen NATO-Kurs der Schweiz?
Ja, das ist natürlich die Haltung der Armee. Die Armee will Sicherheit schaffen und hat das Gefühl, in einer Partnerschaft mit der NATO können wir die Sicherheit erhöhen. Aber es geht hier nicht um die Armee, sondern es geht um die Frage der Schweiz. Und die Schweiz muss einfach so stark sein militärisch, dass sie in der Lage ist, sich selbst zu verteidigen. Und das muss auch so wahrgenommen werden. Im Laufe einer Entwicklung über Jahre ist durchaus von mir aus einmal eine Zusammenarbeit in Teilbereichen mit der NATO möglich, aber sicher nicht im Voraus. Das ist wirklich falsch. Das stärkt die Sicherheit nicht der Schweiz, sondern es schwächt sie sogar. Das ist, man sagt ja oft, das Gute ist das Gegenteil von gut. Und hier, wenn man das meint, es sei gut, ist das sicher das Gegenteil von gut. Wir brauchen eine starke Armee, die leistungsfähig ist.
Sie haben ja mal diesen Satz gesagt, die Schweiz hat die beste Armee der Welt, der auch heftig diskutiert wurde. Wie würden Sie heute die Armee beurteilen? Wie steht es um Ihr aktuelles Sicherheitsempfinden in der Schweiz?
Die Armee ist recht gut ausgebildet, sie ist ordentlich ausgerüstet. Die Frage ist für mich, ist der Wehrwille vorhanden, die Wehrbereitschaft? Wären unsere jungen Leute bereit, für dieses Land in den Krieg zu ziehen oder für dieses Land zu sterben? Da bin ich mir nicht mehr so ganz sicher. Mit dem Zivildienst haben wir faktisch eine Freiwilligkeit eingeführt. Und das schwächt den Wehrwillen und die Wehrbereitschaft. Aber es ist so, sie müssen immer die stärkste Armee haben. Wenn eine andere Armee kommt, dann müssen sie besser sein als diese. Und wenn die beste in die Schweiz kommt, müssen sie noch besser sein, sonst verlieren sie. Und im Krieg darf man nicht verlieren. Das kostet Blut, das kostet Leben. Also muss man so stark sein, einen Krieg auch zu gewinnen. Und das können wir im Moment nicht.
Wie würden Sie einen Haufen demotivierter Jugendlicher, junger Männer motivieren, sich wieder fürs Land einzusetzen, zu engagieren, einen Wehrwillen zu schaffen? Was wäre jetzt zu tun?
Die Armee und die Wehrbereitschaft leidet natürlich unter der allgemeinen Tendenz. Wir haben die besten Jahre der Geschichte der Schweiz hinter uns und wir kommen nicht in die Realität zurück. Überall hat man das Gefühl, das geht dann schon, das wird dann schon gehen, man muss nicht. Das wird außerordentlich schwierig. Was ich immer festgestellt habe, auch jetzt, die jungen Leute, die Militärdienst leisten, sind hochmotiviert, sind bestens, sind leistungsfähig, wollen das, aber es sind zu wenige.
Unglaublich viel Aufmerksamkeit hat Ihr Besuch im Weißen Haus gesorgt. Sie haben 2000 haben Sie Donald Trump getroffen, hatten eine Audienz da. Wie denken Sie an diesen Besuch in Amerika zurück? Wie haben Sie das damals im Weißen Haus erlebt?
Ja, das Irritierendste an Donald Trump ist wahrscheinlich, dass er Politik macht, aber gar kein Politiker ist. Er kommt aus der Privatwirtschaft, amerikanische Wirtschaft, die ist nicht ganz gleich wie bei uns. Das Recht des Stärkeren, man macht das auch mit Einschüchterungen, auch in Gebärden und Worten. Und Donald Trump ist eigentlich der geblieben, der er war, als erfolgreicher Geschäftsmann. Und das irritiert, aber auch dort, ich hatte wirklich das Gefühl, er will das Beste für Amerika, für das Volk. Manchmal hemdsärmlich, nicht nur manchmal, meistens hemdsärmlich und mit dem Zweihänder, wenn es notwendig ist. Aber immerhin muss man sagen, er hatte eine gute Administration, die sehr gut funktioniert hat. Wir hatten jederzeit innerhalb von 24, 48 Stunden Kontakt mit den Leuten, wenn etwas war. Das war vorher nicht der Fall, das war nachher nicht der Fall. Also eine Administration, die sozusagen auf Zehenspitzen bereit ist, zuzuhören, sich dem anzunehmen. Aber auch hier, Amerika schaut natürlich zuerst für sich. Also Trump ist zwar ein Freund der Schweiz, würde ich sagen, hat sich wirklich danach erkundigt, aber am Schluss schaut er nicht für die Schweiz, sondern er schaut für die USA. Und das irritiert vielleicht sehr viele. Er schaut auch eher für die USA als für die NATO und für die europäischen Verbündeten. Daher ist er vielleicht auch ein bisschen der Buhmann geworden.
Was glauben Sie, was ist das große Missverständnis, wenn es um die Person Donald Trump geht?
Ja, ich glaube, man darf nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen. Er ist ein bisschen ein Gambler. Er spielt ein bisschen, er versucht, er provoziert und schaut, in was rauskommt und sucht nachher den Weg. Und je erschreckter die Horde natürlich davon rennt, je mehr freut es ihn und dann stochert er nach. Aber ich glaube, man muss allen Leuten auf Augenhöhe versuchen zu begegnen. Und wenn er etwas gar aggressiv wird, dann muss man ihn auch in die Schranken weisen. Und ich glaube, das sind die Sprachen, die dort verstanden werden. Und das Duckmäusertum oder nur die Kritik ohne Antworten, das stärkt ihn eher, als dass man ihn schwächt.
Aber ich verstehe Sie richtig, Sie mussten ihm nicht die Leviten lesen, richtig? Oder mussten Sie da auch deutliche Worte wählen, als Sie damals in Washington waren, glaube ich, waren Sie zu Gast? Mussten Sie da quasi deutlich werden, lauter werden, ernste Worte wählen, um überhaupt, dass er überhaupt irgendwie ein Gehör hatte?
Nein, gar nicht. Wir haben damals über diese ganzen Bankkundengeschäfte gesprochen, automatischer Informationsausgleich. Die Amerikaner sind ja auch nicht unbedingt Freunde. Wir haben dort sehr viel Verständnis. Sie verabscheuen die Bürokratie auch ein bisschen. Mir ist die Erinnerung geblieben, dass wir Dinge angesprochen haben. Dann hat er den Kopf geschüttelt und gesagt, glaube ich nicht, schauen wir an. Und wir hatten eine halbe Stunde später bereits einen Termin im Finanzdepartement. Wir hatten Kontakt mit dem FED. Also man hat versucht, dass klarzustellen. Die Ergebnisse nachher waren auch nicht berauschend, aber wir wurden gehört, wir wurden ernst genommen und es hat sofort reagiert.
Die ganze Welt schaut jetzt eigentlich gespannt auf diesen Wahlkampf in Amerika. Glauben Sie, das wird eine derartige Katastrophe, wenn Donald Trump gewählt werden würde? Wie das geschrieben wird, wie das die Journalisten uns vorgaukeln, was glauben Sie?
Also ich glaube nicht, dass Trump mit seiner Administration das Land schlechter führen würde als jetzt, im Gegenteil. Aber die Gefahr ist natürlich schon, es wird jetzt aufgepauscht, die Leute sind auf der Straße, können auf die Straße und das hat man nicht im Griff, wenn Trump gewählt wird. Und man schreibt ihn jetzt ja auch überall schlecht. Man müsste sich eigentlich damit auseinandersetzen, dass er wieder Präsident werden könnte. Und dann müsste man versuchen, eine Basis zu schaffen, in dem sich auch die Leute wieder etwas verstanden fühlen. Und im Moment ist dieses gegenseitige Aufpeitschen, das ist nicht gut, dass er Trump, wenn er gewählt wird, hat sicher einen schwierigen Stand, auch intern.
Glauben Sie, Trumps Wahl wäre im Interesse auch der Schweiz?
Also wir haben mit der Republikanischen Partei und Administration immer besser zusammengearbeitet als mit den Demokraten. Das ist nun einfach einmal so. Und ob es dann Trump ist oder ein republikanischer Kandidat, der nicht in Sicht ist, die Schweiz kann sich damit besser arrangieren, glaube ich, als mit einer demokratischen Regierung in Amerika.
Ich habe einen Satz von Ihnen herausgeschrieben. Bei der Wahl zum Bundespräsidenten 2019 haben Sie am 5. Dezember 2018 eine Rede gehalten und Sie haben gesagt, wenn ich die letzten Monate oder Jahre betrachte, nicht in der Schweiz, aber rund um uns herum, habe ich das Gefühl, dass eine gewisse Entfremdung stattfindet von einer vielleicht politischen Elite und der Bevölkerung. Und das war und ist unsere Stärke, dass wir diese Gräben nicht haben in der Schweiz. Wie ist das heute? Wie ist das ein bisschen mehr als 5 Jahre später?
Also ich habe das etwas unterschätzt. Wir haben eine relativ große Distanz, jetzt wo ich wieder bei gewöhnlichen Leuten bin, zwischen der Elite oder die sich als Elite versteht und dem gewöhnlichen Volk. Da spricht man kaum mehr die gleiche Sprache. Man versteht sich immer weniger gut und viele Leute schalten auch ab. Wir hatten Corona, das hat große Gräben hinterlassen in der Bevölkerung. Das ist noch längst nicht vorbei und ich denke es manchmal nur, wenn ich gefragt werde jetzt unterwegs, was wollt ihr sagen im roten Abstimmungsbüchlein? Ich verstehe das nicht. Wir haben eine Sprache, die nicht mehr verstanden wird. Also die Sprache, das Sprachbild, aber auch die Handlungen. Und das wird natürlich schon auch beeinflusst von den Medien. Mir macht es manchmal Sorge, wenn ich irgendwo an einem Anlass bin und Leute höre, die Fragen stellen, dann denke ich, entweder hast du den Tagesanzeiger gelesen oder die Tagesschau gesehen. So einseitig kann man einfach nicht informiert sein. Und die Rolle der Medien, ist schon auch kritisch zu beurteilen in der Schweiz in Bezug auf das Verhältnis Bürger und Staat.
Was ist vielleicht, wann ist man falsch abgebogen in den letzten 5 Jahren? Was war matchentscheidend, damit sich dieser Graben eben auch in der Schweiz auftat und nicht nur um uns herum?
Es hängt wahrscheinlich sehr viel zusammen, auch mit dieser ganzen Woke-Diskussion. Man ist nicht mehr bereit, in einen Dialog zu treten, sondern man unterscheidet sofort in Gut oder Böse. Man moralisiert. Und dieses Moralisieren, das ist schlecht, das verstehen die Leute auch nicht. Entweder ist man schlecht oder man ist gut. Und die meisten Leute werden dann ins Lager der Schlechten eingeteilt, obwohl sie das gar nicht sind. Sie haben einfach eine andere Meinung aus ihrem persönlichen Umfeld und Haltung. Und daraus entsteht Differenz, Unverständnis. Hass würde ich jetzt nicht sagen, aber man versteht die politische Führung immer weniger. Und die Leute, die sich als vermeintliche Elite verstehen, die zerstören sehr viel auch in unserer Demokratie, in der Mitbeteiligung der Leute.
Wann war eigentlich in der Schweiz dieser woke Urknall? Wann hat das angefangen mit diesem Moralisieren, wie Sie das sagen?
Ja, für mich ist spontan geantwortet war das schon die Corona-Diskussion. Dort hat sich das in kurzer Zeit rasch zugestimmt. Du bist ungeimpft, du bist ein Mörder, du musst dich impfen, mit Impfen schützest du dich. Die Leute waren zweigeteilt, man durfte noch in ein Restaurant, die anderen nicht. Beim Einkaufen, mit Maske, ohne Maske, das hat so böses Blut gemacht, so viel Unverständnis und auch sehr viel Trauer verursacht. Ich glaube, Corona war der Ausschlag oder der wichtigste Punkt, die Scheidung in dieser du bist schlecht und ich bin gut.
Sie sind ja wahrscheinlich weltweit der erste Politiker, der diese Corona-Politik, Pandemie-Politik mitverantwortet, aber eine lückenlose Aufarbeitung fordert und, glaube ich, sogar eine parlamentarische Untersuchungskommission fordert, ist das richtig? Was ist da genau das Ziel? Was haben Sie da im Sinn?
Man müsste einmal einfach noch nachvollziehen, aufgrund welcher Daten man entschieden hat. Weil ich habe das immer relativ faktenfrei erlebt. Im Wochenrhythmus kamen neue Horrormeldungen und man hat sofort irgendwo reagiert. Man hat die langfristigen Ziele etwas aus den Augen verloren. Einfach Prozesse nachverfolgen und Prozesse neu gliedern und auch die Instrumente dazu, das muss angeschaut werden. Die Aufarbeitung muss aber nicht nur in der Politik erfolgen, sie muss ebenso in der Wissenschaft erfolgen, auch weil die Wissenschaft hat meiner Meinung nach nicht nur gut gearbeitet, auch das müsste hinterfragt werden. Weshalb lässt auch die Wissenschaft Andersdenkende einfach außen vor? Man macht nicht mit ihnen die ganze Medizin in Bezug auf Impfen und so weiter. Das muss aufgeklärt werden. Und letztlich müsste man auch die Medien oder das Verhältnis der Medien mit der Politik noch einmal aufarbeiten. Weil die Medien waren nicht die kritische vierte Kraft in diesem ganzen Prozedere, sondern sie waren die Staatsmedien und haben nach- oder vorgebetet, was zu tun sei.
Nun ist diese Corona-Politik, diese Pandemie ist nicht mehr so präsent wie auch schon. Man hat Leintücher vollgeschrieben zu dieser Zeit. Nun ist das in den Hintergrund gerückt. Wie können Sie das versinnbildlichen, was da noch für Leichen im Keller schlummern? Ich will nicht irgendwie, dass Sie da Köpfe fordern oder irgendwelche Politiker beschuldigen, aber um was geht es da genau? Was für Leichen sind da im Keller noch hinsichtlich dieser Corona-Pandemie-Politik?
Also wenn ich an den Bundesrat denke, da hatten wir immer Papiere, die von Fachleuten oder angeblichen Fachleuten und Gremien kamen. Und man wollte keine Risiken eingehen und hat dann entsprechend entschieden. Wir waren ja etwas vorsichtiger, gingen weniger weit als andere. Aber aufgearbeitet müsste es insbesondere bei Leuten in der Taskforce werden, eben auch in den Medien, was wurde dort noch gemacht. Die ganze Medizin mit Impfstoffen, die nicht getestet waren, die wahrscheinlich noch spürbare Schäden verursachen oder verursacht haben. Ich glaube, es war einfach eine Dynamik, die niemand bremsen konnte, niemand bremsen wollte. Weil, wenn ich mich an Sitzungen erinnere, da war immer, wenn ihr nichts macht, gibt es nächste Woche wieder 10'000 Tote. Also jetzt ganz einfach verkürzt gesagt. Und wer nimmt schon 10'000 Tote in Kauf und hält nachher diese Vorwürfe aus? Und hier waren wir einfach nicht mehr genügend kritisch unterwegs, dass Wir waren immer etwas besser als die anderen, aber ich glaube, man kann es auch nicht mehr ganz aufarbeiten. Alle, die beteiligt waren, haben nicht unbedingt Lust, am Schluss noch ein 2 auf dem Rücken zu haben. Man wird damit leben müssen, dass es jetzt etwas unter dem Deckel bleibt. Heißt aber, wir müssen sehr, sehr viel kritischer sein in Zukunft. Und auch dort vielleicht einfach einen Seitenblick. Die WHO, Weltgesundheitsorganisation, hat weitgehend den Takt angegeben. Und für die Schweiz heißt das einfach immer, wir brauchen eine eigenständige Lösung. Wir sind klug genug oder besser, klüger als eine WHO, weil wir uns kennen, weil wir zusammenarbeiten. Und alles, was international auf die Schweiz loskommt, ist in der Regel schlechter als das, was wir selbst erarbeiten. Sei das WHO, sei das EU, sei das NATO. Die Unabhängigkeit und die Möglichkeit, selbst zu entscheiden in unserer Demokratie, ist immer die bessere Lösung als eine internationale Lösung. Immer.
Wie war es eigentlich, Bundesrat zu sein?
Es war noch spannend natürlich. Man hat manchmal das Gefühl, man kann etwas bewegen, manchmal auch nicht. Man hat viele, viele gute Kontakte, man kommt an sehr, sehr viele Informationen, die man sonst nicht hat. Man lernt auch diese Leute kennen, die diese Informationen erarbeiten. Es war für mich eine sehr spannende Zeit. Und ich habe immer gesagt, man hat immer das Gefühl, es sei ein riesiger Stress. Habe ich eigentlich nie gehabt. Ich war nie besser betreut, also begonnen vom Mittagessen auf dem Tisch, vom Chauffeur, als im Bundesrat. Und sie haben die besten Leute. Sie können die besten Leute rufen, die irgendwo auf dem Markt sind, die kommen und erzählen ihnen die Dinge. Das habe ich jetzt alles nicht mehr.
Was hat Sie am meisten überrascht?
Wie stark schlussendlich die Verwaltung ist. Und die Verwaltung ist nicht schlecht, aber die Verwaltung ist völlig risikoarm, sie geht keine Risiken ein. Wenn die Verwaltung irgendetwas entscheidet, dann werden sie in den Medien kritisiert. Und daher entsteht auch diese Bürokratie. Noch vorsichtiger sein, noch etwas abklären und das und jenes und dazu noch einen Bericht und noch eine Kommission, um ja keine Fehler zu machen. Das ist schlecht. Ich habe meinen Leuten immer gesagt, bei der Qualifikationsgespräche, was ist schlecht gelaufen? Am Anfang haben sie gesagt, gar nichts, ist alles gut. Da habe ich gesagt, dann machen Sie Fehler, gehen Sie zu wenig Risiken ein. Und ich glaube, das ist das, was uns auch lähmt. Gute Leute in der Verwaltung, die keine Fehler machen wollen und sich dann in der Bürokratie fast umbringen.
Jetzt hört man immer von dieser ausufernden, wachsenden, nicht nur Bürokratie, sondern vor allem von der Verwaltung, von diesem sich aufblähenden Staat. Wie haben Sie das erlebt? Ist das tatsächlich der Fall? Wenn ja, wie viele Stellen braucht es überhaupt? Wie viele Stellen könnte man vielleicht sogar auch streichen?
Also ich glaube, in der allgemeinen Verwaltung wäre man mit 20% weniger besser unterwegs. Dann gibt es Bereiche, die diese Leute brauchen, was Sicherheit betrifft zum Beispiel. Aber es ist ja nicht nur der Bundesrat, sondern es ist vor allem auch das Parlament. Das Parlament, fast jeder Parlamentarier kommt nach Bern und hat eine Idee, was der Staat auch noch machen muss. Das sind die 300 Vorstöße, die eingereicht werden pro Session. Immer mehr, um daheim zu erzählen, was man Gutes gemacht hat in Bern. Und ich würde allen empfehlen, nur Politiker zu wählen, die mindestens 10 Gesetze abschaffen wollen, sonst gehören Sie nicht nach Bern.
Was bedeutet Macht in der Schweiz?
In der Verwaltung heißt das möglichst viele Untergebene, damit man wichtig ist, damit man von Kollegen in der Verwaltung ernst genommen wird. Wer nur eine Sekretärin hat, kommt nicht in die Ränge. Das ist so die Dynamik in der Verwaltung. Macht. Wissen ist Macht. Und wir haben ein bisschen ein kommunistisches System in der Schweiz. Wenn ich mein Wissen teile, teile ich meine Macht. Also teile ich das Wissen möglichst nicht, dann bin ich mächtig, wenn ich mehr weiß. Das gilt im Kleinen wie im Großen. Und man muss manchmal wirklich um Wissen kämpfen. Es wird lange zurückgehalten. Man will eine Lösung, man hält mit dem Wissen zurück oder verabreicht es portionenweise, damit man ans Ziel kommt. Und das ist eigentlich der Kommunismus. Der Kommunismus hat die Macht nicht geteilt, damit er sie hatte.
Wie würden Sie eigentlich, Sie haben vorhin gesprochen von der sich entkoppelnden Elite vom Volk, wie demokratisch ist die Schweiz heute noch auf einer Skala von 1 nicht sehr demokratisch bis 10 sehr demokratisch?
Ja, ich würde sagen, irgendwo bei 6 und 7. In der Regel funktioniert das, wenn man die Leute informieren kann. Die Wähler haben sich natürlich auch verändert in den letzten Jahren mit sehr vielen Leuten, die wir eingebürgert haben. Die haben nicht mehr wahrscheinlich den gleichen Instinkt oder das gleiche mitbekommen wie wir. Also wir werden auch in Zukunft Entscheide haben, die nicht mehr so sind, wie wir sie kannten. Die Schweiz verändert sich, das ist gut und schlecht. Aber das Gefährliche ist, dass wir ein bisschen unsere Identität verlieren. Ich sage manchmal, das ist wie mit der Demenz. Wenn jemand dement ist, dann kann er sich nicht mehr erinnern. Er verliert seine Geschichte. Er weiß nicht mehr, wo er in die Schule ging. Höchst tragisch, wenn man das beobachten muss. Und ich glaube auch Länder können dement werden, können ihre Geschichte verlieren, vergessen, woher sie kommen, was sie zu dem gemacht hat. Und hier sind wir schon in Gefahr. Und je größer natürlich die Migration ist, je schneller geht dieses Bewusstsein verloren. Und die Geschichte jeder Person prägt sie und die Geschichte eines Landes prägt ein Land. Und wenn diese Geschichte verloren geht und ein Land dement wird, dann muss man Erbarmen haben. Und das macht mir etwas Sorge, dass wir im Moment in einer Situation sind, wo wir unsere Geschichte vergessen, auf die Seite schieben und es kommt nichts Besseres nach. Wir haben keine Strategie, wenn wir nicht aus der Vergangenheit lernen.
Ist dieser Identitätsverlust, von dem Sie jetzt gerade gesprochen haben, das größte Problem der Schweiz oder sehen Sie noch ein größeres?
Ich glaube, das ist in der Gesellschaft wahrscheinlich das größte Problem mit allen Facetten, die das hat. Ein zweites Problem, das dann vielleicht etwas hilft, sind die fehlenden Finanzen. Wir kommen jetzt in die Situation, die ich jahrelang geschildert habe. Wir haben Ausgaben, die gewachsen sind, Bedürfnisse, die vorhanden sind in der Demografie der AHV und die Einnahmen steigen einfach nicht weiter. Und diese ist die grosse Herausforderung in den nächsten Jahren, den Haushalt so zu gestalten, dass wir ohne höhere Steuern auskommen und die Schuldenbremse trotzdem einhalten. Das ist eigentlich das A und O für alle, die zuhören. Schuldenbremse einhalten, keine neuen Steuern, keine höheren Steuern. Das wird schmerzhaft sein, aber das muss so sein. Und dann finden wir auch wieder ein bisschen zurück zu unseren Wurzeln.
Was ist eigentlich das Geniale an der Schweiz?
Ich glaube, dass die Kleinräumigkeit, man kennt sich einigermaßen, aber man hat auch großen Respekt in unserem Föderalismus. Habe ich gerade Leute getroffen, am sechs Leute aus Appenzell, die waren noch nie in Zürich und sind 60-jährig, noch nie in Zürich. Das ist Schwäche und Stärke natürlich gleichzeitig. Man lässt sich leben, aber wenn man sich leben lässt, entwickelt man auch Verständnis füreinander. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Wir sind nun einmal föderalistisch, wir sind nicht zentral. Appenzeller bleiben Appenzeller und Zürcher bleiben Zürcher. Wenn man dieses Nebeneinander schafft mit einer langfristigen, größeren Strategie, ich glaube, das ist das Gute an der Schweiz. Und jeder entscheidet dann irgendwo.
Wer ist der gefährlichste Politiker, die gefährlichste Politikerin der Schweiz?
Puh, ich weiß nicht, ob es das gibt. Im Moment habe ich etwas Mühe mit Gerhard Pfister von der Mitte, weil ich bin nie ganz sicher, wo er jetzt wieder steht am nächsten Morgen, wenn ich das jetzt etwas salopp und zusammengefasst sage. Und ich habe gerne Leute, die eine klare Meinung haben, auch wenn sie überhaupt nicht meiner Meinung nach entspricht, aber dann kann man diskutieren. Und mit Gary Pfister bin ich mir nicht so sicher. Nicht so ganz ernst gemeint, aber ein bisschen, wenn er das vielleicht hört, kann er sich das zu Herzen nehmen.
Was halten Sie von Jacqueline Badran?
Ja, sie hat sehr viel Verständnis für sehr viele Fragen. Sie hat ein gutes Gefühl für die Medien, wie sie da reinkommt. Aber ich glaube, man überschätzt sie am Schluss. Sie kocht auch mit Wasser. Angenehm zu diskutieren, angenehm zu streiten, auch lustig, spassig. Aber sie ist wahrscheinlich nicht das politische Schwergewicht, das sie sich selber hält.
Was haben Sie eigentlich aus Ihrer Zeit als Politiker über die Menschheit, die Politik, über das Leben gelernt?
für mich, ich glaube, das Wichtigste, was ich gelernt habe, man muss sich selbst bleiben. Die Gefahr ist groß, man wird kritisiert, man ist überall, man wird angefeindet, man erhält Meinungen vorgesetzt und man muss sich selbst bleiben. Wenn man nicht sich selbst bleibt, verändert man sich, dann verliert man die Identität. Und sich selbst zu bleiben halt auch, heißt auch, man wird weiter kritisiert, man hat Ecken und Kanten, aber man ist dann irgendwo greifbar. Und das ist vielleicht fast das, auch das Schwierigste, einfach sich selbst treu zu bleiben. Heißt nicht, dass man nicht kritisch ist mit sich. Ich bin mein größter Kritiker jeden Abend. Aber ich glaube, am Schluss ist man, kann man im Leben keine Rolle spielen. Man ist einfach die Person, die man ist. Und wenn man das bleiben kann, dann kann man sich mindestens selbst in den Spiegel schauen.
Und ganz banale Frage, wie war das möglich? Oder was ist Ihr Rezept, um sich selbst treu zu bleiben, um sich selbst zu bleiben?
Ich habe vielleicht vor etwa 40 Jahren einmal gelernt, schau nie etwas an, lies nichts über dich, schau nichts an über dich, sonst beginnst du dich zu verändern. Und das habe ich wirklich eingehalten. Ich lese keine Medien, sobald mein Name auftaucht, blättere ich weiter. Jetzt ist es weniger. Ich habe nie eine Sendung angeschaut, über mich, mit mir, einfach weil ich weiß schon, wo ich Fehler mache, was ich besser machen kann. Aber wenn ich dann die Kritik anhöre, alle Leute wollen ja gut sein, oder? Sie wollen zu den Besten gehören und dann verändert man sich, um gut zu werden und dann verliert man die Identität. Also eine gewisse Sturheit ist wahrscheinlich auch erforderlich.
Was war Ihr größter Fehler in Ihrem Leben?
Vielleicht, dass ich Bundesrat wurde.
Warum?
Ja, man verliert einen Teil seiner Identität, weil man ist plötzlich eine öffentliche Person, die nirgends mehr auftauchen kann, ohne dass sie angesprochen wird, ohne dass es Selfies gibt. Das ist positiv, aber auch negativ. Und die Familie leidet schon ein bisschen natürlich darunter. Daher gehe ich dann auch wieder nach Kanada einige Zeit zu meinem Sohn, da kennt mich niemand.
Letzte Frage, was bedeutet Ihnen Gott?
Das ist etwas, das sich in meinem Leben geändert hat. Ich habe einmal Sonntagsschule gegeben, mit großer Begeisterung, den Kindern die Bibel näher gebracht. Ich finde die christliche Tradition immer noch eigentlich den Wert, um den sich unsere Gesellschaft dreht. Aber ich habe weniger Verständnis manchmal für die Kirche und ihre Äußerungen und die Vertreter der Kirche. Also im Kanton Zürich habe ich fast das Gefühl, ich sei dann in zwei Parteien, in der SVP und in der Kirche. Das sind zwei völlig unterschiedliche Bereiche. Aber die Kirche ist schon wichtig. Die Kirche, der Glaube ist wichtig. Es ist eine Wertvorstellung, an der man sich orientieren kann. Und das, jeder wird das nicht ganz gleich empfinden oder nicht gleichwörtlich auslegen. Muss man auch nicht. Aber unsere christliche Tradition, ja, das ist schon etwas. Ich versuche das immer zu erklären. Am Beispiel, es gibt die Frau, Ehebrecherin, sie soll gesteinigt werden und Jesus sagt, wer unter euch ohne Sünde sei, werfe den ersten Stein. Das ist unsere Tradition, wir machen das nicht. Und andere Kulturen, andere Religionen, die werfen diese Steine. Und daher ist der Wert unserer Religion so wichtig, weil er auf das Verständnis, auf die Liebe zum Mitmenschen baut. Und das haben andere Religionen nicht in diesem Ausmaß. Und darauf aufgebaut ist unsere Kultur seit 2000 Jahren. Dem müssen wir Sorge tragen.
Herr Maurer, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Ihnen danken wir ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Bleiben Sie uns wohlgesinnt. Lesen Sie die Weltwoche und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Weltwoche Daily Spezial. Vielen herzlichen Dank und einen schönen Tag.